Liebe Zuhörer, wir stellen uns heute im FDH-Podcast eine Frage, die auf den ersten Blick für Sie vielleicht überraschend klingt, aber in unserer Gesellschaft durchaus gestellt wird. Und die lautet: Kann Kirche weg? Was bringt Menschen dazu, diese Frage zu stellen? Was sagt das über den Zustand von Kirchen und Gemeinden aus und was könnte oder sollte getan werden, um dem entgegenzuwirken? Darüber spreche ich heute mit Philipp Bartholomä. Er ist Professor für praktische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und war viele Jahre als Pastor tätig. Freuen Sie sich auf eine realistische Analyse und ein lehrreiches und hoffnungsvolles Plädoyer. So, jetzt sitzt er mir hier gegenüber in meinem Studio. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Bartholomä. Herzlich willkommen.
Danke, freue mich auf das Gespräch.
Wir sprechen heute über eine zugegebenermaßen etwas überspitzt formulierte Frage, die sich aber tatsächlich in unserer Gesellschaft stellt, nämlich: Kann Kirche weg? Inwiefern stellt sich diese Frage überhaupt aus Ihrer Sicht? Können Sie das kurz illustrieren?
Also ob die Kirche weg kann, liegt ja sicher im Auge des Betrachters, aber wir müssen davon ausgehen, dass für viele unserer Zeitgenossen in Deutschland das tatsächlich ein Eindruck ist, dass sie sagen, Kirche kann weg, Kirche spielt keine Rolle mehr. Im letzten Jahr kam die 6. Kirchenmitgliedschaftsstudie raus, die so ein bisschen Zahlen erhoben hat, wie sieht es im Blick auf das religiöse Leben überhaupt in unserem Land aus. Und da kam raus, dass wir davon ausgehen müssen, dass 56% der Menschen in unserem Land mehr oder weniger stark säkular sind, also mit Religion, mit Glaube sehr, sehr wenig am Hut haben. Dazu kommen 25% religiös Distanzierte, also Leute, die relativ stark auf Distanz sind zu allem, was mit Religion zu tun hat. Das sind in Summe mehr als 80%, die offensichtlich, man muss bei diesen Zahlen immer ein bisschen vorsichtig sein, aber eine sehr, sehr große Zahl von Menschen, die offensichtlich mit Glaube, mit Religion im Allgemeinen und dann sicher eben auch mit Kirche nicht mehr viel anfangen können. Und wir leben definitiv in einer nachchristentümlichen Gesellschaft, wo die Kirche kaum noch Relevanz hat für das persönliche Leben, auch für das gesellschaftliche Leben nicht mehr. Das, was der christliche Glaube beinhaltet, hat keine Prägekraft mehr, ist in keiner Weise mehr die dominierende Weltdeutung, vor allem in den Kernbereichen unseres Lebens nicht mehr, also Ehe, Familie, Sexualität, Bildung, auch Wirtschaft und Politik, da spielt der Glaube kaum noch eine Rolle und das spiegelt sich in ein oder anderen Buchtitel. Es gibt einen schönen Titel von einem Historiker, Thomas Groß-Bölting heißt der hat vom verlorenen Himmel gesprochen. Vor kurzem hat ein katholischer Theologe, Jan Loffelt, ein Buch geschrieben, das heißt: Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Also offensichtlich haben die Leute, wie das mal jemand gesagt hat, vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Er spielt keine Rolle mehr und entsprechend, das gilt dann sicher auch für die Kirche. Also kann die Kirche weg, ist die eine Frage, oder findet sie für sich einen Weg unter diesen doch stark veränderten Vorzeichen in die Zukunft zu gehen und nochmal neu Hoffnung zu gewinnen.
Mhm. Sie haben in diesem Zusammenhang vor kurzem in einem Aufsatz einmal die Geschichte einer großen amerikanischen Buchhandelskette als Situationsbeschreibung, aber auch als Hoffnungszeichen ins Spiel gebracht. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Geschichte, die mir so auf die Füße fiel. Da geht's um den Buchhändler Barnes & Noble in den USA, eine große Kette mit riesigen Buchläden. Das Unternehmen ist 140 Jahre alt und stand vor einigen Jahren vor dem Aus, muss man sagen. Die haben 18 Millionen Dollar Verlust gemacht, allein im Jahr 2018. Prognosen waren sehr, sehr schlecht. 1800 Mitarbeiter wurden in diesem Jahr entlassen. Und man hat, das können wir nachvollziehen, alles versucht, um irgendwie sich über Wasser zu halten gegen diesen großen, übermächtigen Online-Giganten Amazon. Aber nichts schien in irgendeiner Art und Weise zu funktionieren. Also sie haben zum Beispiel eine eigene E-Book-Plattform, also das, was bei Amazon Kindle ist, entwickelt, war ein kolossaler Fail, hat zu erheblichen finanziellen Einbußen geführt. Sie haben dann versucht, in ihren großen Buchläden so hippe Coffeeshops zu installieren, ne, in der Hoffnung, dass da jemand vorbeikommt für einen Kaffee und dann vielleicht doch noch ein Buch mitnimmt, so. Und haben große Rabattaktionen gemacht, also dieses typische Buy One, Get One Free, ich kaufe ein Buch, krieg dann noch ein zweites umsonst obendrauf. Sie haben ihre Verkaufsflächen für die sogenannten Non-Book-Artikel vergrößert, also Spielzeug, Grußkarten, Kalender, Tassen, Nippes, würden wir sagen, ja, allen möglichen Kitsch. Und trotzdem ließen sich die Verkaufszahlen am Ende, der Fall der Verkaufszahlen ließ sich nicht stoppen. Die waren um die Jahrtausendwende am Ende.
Das klingt jetzt ehrlicherweise noch nicht besonders erfreulich und hoffnungserweckend. Wo genau verbirgt sich hier die Hoffnung für die Kirche aus Ihrer Sicht?
Ja, die kommt noch. Die Hoffnung für die Kirche, denn die Geschichte ging weiter. 2019 hat Barnes & Noble, man könnte sagen, den letzten Strohhalm ergriffen und einen neuen Chef installiert, einen neuen CEO. Der Mann heißt James Daunt. Und der hat eine ganze Reihe sehr spannender Entscheidungen getroffen. Daunt hat zum Beispiel gesagt, wir verzichten in Zukunft mal komplett auf Rabatte und Preisnachlässe. Also er hat gesagt, du zahlst ein Buch und kriegst ein zweites umsonst, das gibt's mit mir nicht, weil ich glaube, dass Bücher wertvoll sind und deshalb eben nicht überteuert. Er hat sich auch mit den großen Verlagen angelegt, die auf bestimmte Bücher, die sie verkauft haben wollten, immer große Rabatte gegeben hat. Aber er hat gesagt, das ist oft eher Schund, den die Verlage raushauen wollen. Ich will aber qualitativ hochwertige Titel verkaufen. Hat deswegen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen, eben die Bücher ins Schaufenster zu stellen oder deutlich zu präsentieren, von denen sie auch inhaltlich überzeugt waren. Und er hat die Non-Book-Verkaufsflächen deutlich verkleinert und hat gesagt, wir stehen für Bücher, wir verkaufen Bücher. Und das andere ist vielleicht so ein kleines Nebengeschäft noch, aber darf in keinem Fall zur Hauptsache werden. Und er hat einmal an der Stelle gesagt, er möchte, dass seine Buchläden zu einem intellektuell inspirierenden Umfeld werden, in einem ein Umfeld, in dem der Geist angeregt ist. Das war sein Ziel und dafür hat er sich eingesetzt und damit hat er offensichtlich, und das ist jetzt die Pointe und das Spannende an der Geschichte, damit hat er den Turnaround, also die Kehrtwende für dieses Unternehmen geschafft. 2022 hat Barnes & Noble 16 neue Buchläden eröffnet. Ja, also nicht nur wir haben den Abwärtstrend gestoppt, sondern wir haben nochmal neu Gas gegeben. Es gibt Pläne für 30 neue Standorte, habe ich in der Presse gelesen. Und das alles, indem James Daunt auf eine scheinbar doch nicht mehr ganz zeitgemäße oder antiquierte Technologie gesetzt hat oder setzt, nämlich das gedruckte Buch. Und das ist schon sehr, sehr erstaunlich und kein Wunder, dass verschiedene Wirtschaftsjournalisten sich die Frage gestellt haben, wie hat der Mann das tatsächlich am Ende geschafft? Einer hat die Frage gestellt, was ist seine Superkraft? Was ist seine Superpower? Und hat dann in diesem Artikel dieser Journalist die Antwort selber gegeben, hat gesagt, James Daunt liebt Bücher. James Daunt liebt Bücher, das ist seine Superkraft. Und in diesem Sinn würde ich sagen, ist diese Geschichte von Barnes & Noble wirklich ein hoffnungsvolles Gleichnis, könnte man fast sagen. Also eine hoffnungmachende Geschichte für die christliche Kirche, die ähnlich wie Barnes & Noble unter dem Druck von Amazon gelitten hat, eben unter dem Druck der weit verbreiteten und zunehmenden Säkularisierung leidet. Und da wird es darum gehen, dann Hoffnung zu entwickeln, neue Hoffnung zu bekommen für eine Kehrtwende, auch für die Kirche. Und die Geschichte von Barnes & Noble könnte da als Vorbild dienen.
Um jetzt weiter ganz konkrete Lehren aus dieser Geschichte zu ziehen, lassen Sie uns auf die Warnungen schauen, die wir daraus ableiten können. Was würden Sie sagen? Welche Warnung leiten Sie von dieser Geschichte für die Kirche heute ab?
Ich würde zwei Warnungen davon ableiten. Das eine, was wir hier merken, ist, dass es offensichtlich wenig zielführend ist, wenn wir auf eine mangelnde Nachfrage, in unserem Fall nach dem Glauben, nach Gott, nach der Bibel, nach Jesus, wenn wir auf diese mangelnde Nachfrage mit einer Anpassung unseres, ich nenne das jetzt mal kirchlichen Produkts, reagieren. Also wir müssen wahrnehmen, wenn wir den eigentlichen Kern dessen aufgeben, wofür wir stehen, und dafür, wie Barnes & Noble, dann auf einmal eher so Non-Book-Artikel verkaufen, dann machen wir uns auf Dauer wirklich überflüssig. Wenn also das Eigentliche, wofür wir stehen, in unserem Fall das, was Jesus am Kreuz für unsere Rettung getan hat und warum das überhaupt nötig war und diese wirklich tiefen theologischen, geistlichen Fragen, wenn das nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, dann müssen wir sagen, dann säkularisieren wir uns als Kirchen und Gemeinden am Ende selbst. Also wenn sich der Auftrag von Kirchen und Gemeinden mehr darauf beschränkt, dass wir sagen, wir fördern das Gemeinwohl und wir haben auch zu allen möglichen großen Fragen unserer Zeit noch was zu sagen, Klimarettung, soziales Engagement, Weltverantwortung und so weiter. Gar keine Frage, sind das wichtige Themen und natürlich haben wir da auch einen Beitrag zu leisten, aber es ist am Ende des Tages nicht das, wofür wir eigentlich berufen sind und wofür wir eigentlich antreten sollten. Übrigens auch, weil sich in weiten Teilen der Gesellschaft inzwischen schon auch der Eindruck festgesetzt hat, also für Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe allein brauche ich jetzt die Kirche da nicht. Da bin ich nicht auf Gott oder die Kirche angewiesen. Das kriegen wir in einem gewissen Rahmen auch ohne die Kirche hin. Also das wäre die erste Warnung, dass ich sage, keine Anpassung des kirchlichen Produkts. Und das Zweite hängt ein bisschen damit zusammen, auch der Versuch, unsere Glaubenswahrheiten an den, ich sage jetzt mal, den kulturellen Konsens anzupassen oder an die gesellschaftlichen Erwartungen und entsprechend den Glauben etwas billiger zu verkaufen. Also das Stichwort wäre hier die Rabatte bei Barnes & Noble. Also wenn wir die Dinge billig raushauen in der Hoffnung, dass die Leute dann leichter Zugang zu dem finden, wofür wir stehen, leichter Zugang zum Evangelium finden, indem wir die biblischen Inhalte irgendwie genießbarer machen oder auch die ethischen Ansprüche reduzieren, das wird nicht funktionieren. Widerspricht im Übrigen auch Jesus, der sehr klar in den Evangelien davon redet, dass wir die Kosten überschlagen sollen und dass Nachfolge einen Preis hat. Also insofern wäre das auch, und das können wir von Barnes & Noble als Warnung mitnehmen, der falsche Ansatz, jetzt zu denken, wenn wir die Dinge ein bisschen anpassen und einfacher machen, dann helfen wir Kirchenfernen irgendwie leichter Zugang zu finden zum Evangelium. Das halte ich für einen falschen Weg, auch weil ich nicht sehe, dass diese inhaltliche Entleerung oder man könnte auch sagen theologische Beliebigkeit irgendwo schon mal zu einem nachhaltigen Wachstum von Gemeinden geführt hat. Also weder in unserer Zeit sehe ich das noch irgendwie in der Geschichte der Kirche, dass das an irgendeiner Stelle mal ein guter Ansatz gewesen wäre, der positiv da was verändert hätte. Ich würde im Gegenteil sagen, es hat der Kirche immer geschadet, wenn sie Gottes Wort in Frage gestellt hat, Gottes Wort verdreht hat, Dinge bewusst ignoriert hat.
Vielen Dank für diese Analyse. Lassen Sie uns jetzt mal von der anderen Seite das Thema noch beleuchten. Nicht nur, was wir davon als Warnung ableiten sollten, sondern auch im Gegenteil als Handlungsanweisung. Es ist jetzt schon in Ihren Ausführungen angeklungen, aber ich will das nochmal explizit ansprechen. Was würden Sie sagen, müssen Kirchen erst recht folgerichtig tun, um sich selbst gerade nicht überflüssig zu machen?
Also ich glaube, wenn wir was von James Daunt und Barnes & Noble lernen können, dann sicher das, dass die Kirche gerade dort Zukunft hat, wo wir als Christen den Herrn der Kirche leidenschaftlich lieben und wo wir eine neue Sehnsucht nach seiner Gegenwart entwickeln. Also dieses Wort über James Daunt, er liebte Bücher, das hallt schon auch in mir nach, wie sehr lieben wir unseren Herrn, den Herrn der Kirche. Und ich glaube einfach, je mehr wir den lieben, der uns zuerst geliebt hat, desto stärker wird sich diese Superkraft, die man James Daunt zugeschrieben hat als Manager, auch in unserem Leben und in unseren Gemeinden entfalten. Denn es muss uns klar sein, die Quelle unserer Kraft und Leidenschaft und Hoffnung ist nicht irgendein Gemeindeaufbaukonzept oder irgendwas, was wir da jetzt nochmal auf die Schnelle zusammenstricken und neue innovative Wege gehen und so weiter, so wichtig das alles ist, aber die Quelle unserer Kraft und Hoffnung ist der auferstandene Christus, der seine Gemeinde liebt und der uns versprochen hat, mit uns und eben mit seiner Gemeinde ans Ziel zu kommen, allen Irrungen und Wirrungen auch unserer säkularisierten Zeit zum Trotz. Und mich ermutigt da immer auch dieses Wort aus Epheser 3, wo Paulus davon spricht, dass Gott durch die Gemeinde die Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt seine Weisheit erkennen lässt, die ganze Tiefe und Weite seiner Weisheit. Und das zeigt uns einfach nochmal deutlich, dort, wo Gemeinde nach dem Bauplan Gottes gebaut wird und wo geistlich tote Sünder aus Gnade errettet werden und Kinder Gottes werden, wo Gott das, was vor der Welt schwach ist, erwählt und wo er eine Einheit zusammenstellt aus Menschen unterschiedlicher nationaler und sozialer Herkunft, Männer, Frauen, Junge und Alte, wo das passiert, da nimmt Gottes Gestalt von Kirche Formen an. Und ich würde mir einfach wünschen, dass unsere Liebe zu Jesus uns nochmal ganz neu befähigt, Gemeinde in seinem Sinn zu gestalten. Und dann, glaube ich, würden auch wieder neu mehr Menschen sehen und spüren und erkennen, dass Kirche eben gerade kein Auslaufmodell ist.
Mhm. In einer Zeit, in der viele den Eindruck haben, Kirche kann weg, ist es jetzt gar nicht so leicht, lebendige Gemeinde zu bauen. Teilweise baut sich da auch erfahrungsgemäß, gerade bei Verantwortungsträgern in Kirchen und Gemeinden, ein starker Erwartungsdruck auf, jetzt eben diese Wende zu schaffen und allen zu zeigen, dass Kirche gerade nicht weg kann. Aber viele verlieren dann doch irgendwann angesichts überschaubarer Erfolge einfach die Hoffnung. Was würden Sie an dieser Stelle raten, wenn jetzt einer unserer Zuhörer Verantwortung in Gemeinde hat und an diesem Punkt ist?
Ich habe den Eindruck, der wichtigste Punkt ist, dass wir hier die Spannung wahrnehmen und bewusst bereit sind, sie auszuhalten. Also auf der einen Seite nüchtern auf die Wirklichkeit zu blicken und zu sagen, ja, wir haben diese Säkularisierungsprozesse und es ist für Gemeinden und Kirchen schwer, sich in dieser Zeit mit dem Evangelium Gehör zu verschaffen und Zugänge zu finden zu Menschen. Das ist die Realität, das sollten wir nüchtern wahrnehmen, und gleichzeitig sollten wir uns sehr hoffnungsvoll und zuversichtlich an Gottes Verheißungen orientieren. Das ist die Spannung, in der wir leben. Ich habe das an anderer Stelle mal einen hoffnungsvollen Realismus genannt, und der spiegelt sich für mich, also dieses Zueinander von Realismus und Hoffnung spiegelt sich unter anderem in diesem berühmten Gleichnis Jesu von der Saat, die auf vielerlei Boden fällt, in Matthäus 13, wo Jesus sehr, sehr deutlich macht, die Botschaft des Evangeliums, die muss ausgesät werden, und zwar nicht zu knapp. Ja? Also ballert das Evangelium raus, ne? Segnet euer Umfeld mit der Botschaft des Evangeliums auf allen möglichen Kanälen. Aber gleichzeitig macht er dann eben auch klar, dass es offensichtlich viele Menschen geben wird, die nicht zuhören wollen oder die Botschaft nicht verstehen können. Ja, das ist die eine Art von Boden. Andere reagieren nur oberflächlich, sind bereit, Jesus vielleicht kurzzeitig zu folgen, aber langfristig kommt da nicht so viel bei rum. Und das ist so ein Stück die Perspektive auch, die, glaube ich, sehr, sehr passt für unsere Zeit, dass das Säen mühevoll ist, dass das Ergebnis nicht immer so ist, wie wir uns das wünschen. Das ist, glaube ich, tatsächlich für all diejenigen von uns, die aktiv am Aufbau und der Gründung von Gemeinden beteiligt sind. Das ist die Normalität. Das ist die normale Erfahrung in unserer Zeit. Und wenn wir diese Perspektive ignorieren, diesen Realismus nicht haben, dann, glaube ich, leben wir an der Realität unserer säkularen Gesellschaft vorbei. Aber, und das ist natürlich dann auch Teil dieses Gleichnisses, dass Jesus deutlich macht, da gibt es einen Teil der Saat, die auf sehr fruchtbaren Boden fällt und dann am Ende eben auch eine reiche Ernte hervorbringt. Und wie groß diese Ernte dann in unseren Breiten in den kommenden Jahren sein wird, das weiß ich nicht. Das wissen wir nicht, aber ich glaube, es lohnt sich weiter aus Leidenschaft für Gott und aus Freude an seinem Evangelium einfach alles dran zu setzen, auch unter diesen eher schwierigen Bedingungen lebendige, vitale Gemeinden zu bauen, die, so wie James Dantes über Barnes & Noble gesagt hat, irgendwo sowohl intellektuell als auch emotional inspirierende Orte sind, wo Menschen angesteckt werden und dann am Ende auch zum Glauben finden. Mich ermutigt da immer ein Satz, den Paulus so am Ende des 15. Kapitels im 1. Korintherbrief sagt, wo es heißt, setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist, weil ein Teil der Saat aufgehen wird. Wann und in welchem Ausmaß wissen wir nicht, aber darin steckt Hoffnung, und insofern wär das meine Perspektive. Lasst uns die realistische Sicht und die Hoffnung auf Gottes Verheißung an der Stelle zusammenhalten und bewusst in dieser Spannung leben.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal ganz konkret die Frage stellen: Warum kann Kirche gerade nicht weg?
Unabhängig davon, ob viele unserer Zeitgenossen das Gefühl haben, Kirche kann weg, steht am Ende das Jesuswort, dass er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Also die Pforten der Hölle, sagt Luther, werden die Gemeinde nicht überwältigen. Gott baut seine Gemeinde jetzt seit 2 Jahrtausenden gegen alle Krisen und Widerstände. Und deswegen kann er auch mit dem Säkularisierungsdruck derzeit in unserer westlichen Gesellschaft sehr, sehr gut umgehen. Wir können, glaube ich, am Ende sagen, die große Kehrtwende, der große Turnaround steht der Gemeinde Jesu erst noch bevor. Der wird kommen, vielleicht noch zu unseren Lebzeiten, ja, wenn Gott sich entscheidet, sein Volk auch in unseren Breiten nochmal neu zu beleben und zu erwecken. Aber die Kehrtwende wird spätestens dann kommen, wenn das geschieht, was in Offenbarung 21 beschrieben ist, wo es in Vers 3 heißt, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Bis dahin baut Jesus seine Gemeinde, und bis dahin ist es dann unsere Aufgabe als seine Nachfolger, dabei mitzuhelfen, dass Kirchen und Gemeinden zu Orten werden, wo auch in unserem säkularisierten Kontext noch viele glaubensferne Menschen Gott begegnen und dann auch zu leidenschaftlichen Nachfolgern Jesu werden.
Lieber Herr Bartholomew, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese realistische Einschätzung auf die Situation der Kirchen und Gemeinden in unserem Land und für dieses hoffnungsvolle Plädoyer am Schluss. Ich wünsche Ihnen in Ihrer Arbeit an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.